Ausgabe 55 des Science Busters Podcasts und heute besuchen wir Fred, denn es geht zum
Jupiter, aber nicht mit dem Fred oder zum Fred, sondern mit Juice.
Willkommen zur 55. Ausgabe des Science Busters Podcast. Schnaps, Zahl, diesmal wieder ganz regulär, mit ohne Publikum, ohne Crossover. Produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist nach wie vor Martin Puntigam. Das ist auch nach der 50. Folge und nach den Sonderfolgen nicht anders geworden. Aber es gibt trotz aller Regularität etwas Neues, denn mir sitzt heute zum ersten Mal gegenüber Eva Pech, Fachkraft für Astronomie, Wissenschaftskommunikation und Jupitermonde-Influencerin. Hallo.
Hallo.
Letztes Mal in Ausgabe 54, in Teil 2 des Mitschnitts von der Live-Podcast-Show aus dem To the Sky, habe ich mit Florian Freistetter, Elisabeth Oberzaucher, Ursula Hollenstein, Lisa Krammer vom Mundart-Podcast, Sprachwissenschaftlerin ihres Zeichens, und Richard Hemmer und Daniel Messner, zwei Historikern vom Podcast Geschichten aus der Geschichte, unter anderem gesprochen über, was Wolperdinger und die HPV-Impfung miteinander zu tun haben, wie das Feinschmecken in die USA gekommen ist, was Seefahrt und Bockenimpfung miteinander zu tun haben, warum Deadline-Junkies Bücher schreiben dürfen, wenn sie einen Podcast machen, und wie man bei Ex-Benedict am besten ins Strudeln kommt. Bevor wir loslegen mit Ausgabe 55 und uns Richtung Jupiter-Monde begeben, gibt's noch eine kurze Produktinformation. Moda? Moda! Was machen Sie da schon wieder?
Was? Ah, ich habe Sie gar nicht gehört. Ich höre gerade, sag mal du als Biologin.
Sag mal du als Biologin? Ist das Logopädie für Leute aus den Lebenswissenschaften, die sich schon mit persönlichen Fürwörtern schwer tun?
Was? Nein, viel besser. Das ist aus der Audible Original Podcast Serie, sag mal du als.
Als was?
Du als alles, das einen schlauer macht. Es gibt die Serie, sag mal, du als Physiker, aber auch, sag mal, du als Richterin, als Chemiker, als Psychologin oder eben als Biologin.
Aha, und was hören Sie gerade?
Momentan geht es darum, wie viel CO2 das Meer noch speichern kann und um die Frage, warum Seekühe in Deutschland auf Kneipentour gehen.
Ja, weil ihnen im Meer wahrscheinlich zu viel CO2 ist. Oder zu wenig, weil sie lange rülpsen können wollen.
Ich glaube, es ist besser, Sie hören es selbst kurz rein.
Eine Seite später, auf Seite 206, beschreibt er einen gewissen Dynamosaurus imperiosus. Mhm. Ja, genau wie übrigens T-Rex auch, nur anhand von so ganz, ganz wenigen Knöchelchen. Und inzwischen sieht die Fachwelt als absolut gesichert an, dass alle Knochen, die der Henry Fairfield da vor sich liegen hatte, egal wie er sie genannt hat, zu einer einzigen Art gehören. Da hat dann auch der erste Name Priorität, und bei gleichem Publikationsdatum, da zählt dann halt, welcher früher im Text erwähnt wurde.
In jeder Folge sind zwei Expertinnen oder Experten und ein Journalist, denen die spannendsten Antworten entlockt. Mit viel Tiefe, aber stets locker und unterhaltsam.
Klingt eh interessant, aber kostet halt vermutlich ein Vermögen.
Gar nicht. Wer bereits ein Audible-Abo besitzt, zahlt dafür keinen Cent.
Und weil Sie nichts Neues mehr lernen möchten, hören Sie als Biologe ausschließlich den Podcast über Biologie?
Na, es ist halt schon eine sehr coole Disziplin.
Okay, und wenn Sie fertig sind, dann ziehen Sie mit den Seekühen um die Häuser.
Sag ich nicht.
Heute in Ausgabe 55 wird es über Astronomie gehen, über die Farbe des Universums und was das mit einem Podcast zu tun hat und wie man Jupitermonde-Influencerin wird. Eva, du bist ja nicht als Jupitermonde-Influencerin auf die Welt gekommen. Das war wahrscheinlich auch nicht der Berufswunsch in deiner Kindheit.
Ja, wenn ich das gewusst hätte.
Dass man das werden kann.
Genau, ja.
Das war wahrscheinlich in deiner Kindheit noch gar keine Möglichkeit, Influencerin für Jupitermonde zu werden. Es ist aber doch dazu gekommen, aber bis dahin war es ein einigermaßen weiter Weg.
Genau, ja, also Jupitermonde-Influencerin, das bin ich jetzt auch seit 2 Minuten. Beziehungsweise seit einer Woche eigentlich, aber ja, es war ein längerer Weg dorthin, hauptsächlich haben mich die Podcasts mal dazu geführt und auch natürlich die Astronomie und der Astronomie-Background, was jetzt bei mir auch nicht das Naheliegendste war und auch nicht meine erste Ausbildung war oder ist, also ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung.
Und zwar?
Und eigentlich habe ich kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund, also ich habe Kommunikationswissenschaften und Politikwissenschaften an der Uni Wien studiert, habe den auch ganz regulär mit dem Magister abgeschlossen. Ja, und dann hat mich die freie Wirtschaft gelockt, beziehungsweise die Werbung. Also ich war dann sehr lange in Mediaagenturen unterwegs. Ich habe Online-Marketing gemacht. Ja, und irgendwann so mit Mitte 30 habe ich mich dann intensiver mit der Astronomie beschäftigt und habe dann mir überlegt, ja, das könnte man eigentlich auch studieren. Beziehungsweise bei mir war es eigentlich so, dass ich habe diese ganzen populärwissenschaftlichen Bücher gelesen, alle möglichen Dokumentationen geguckt, und für mich war das dann irgendwann zu wenig. Also ich wollte dann irgendwie immer mehr wissen und immer tiefer. Und ja, dann irgendwann ist dann so langsam dieser Studiumswunsch entstanden, dass ich es einfach probiere.
Also das ist doch erstaunlich. Also Politikwissenschaft, das hast du zwar studiert, aber dann geil links liegen lassen und bist genau in die Kommunikationswissenschaft eingetaucht.
Genau, richtig. Ja. Obwohl ich eigentlich Politikwissenschaften sehr interessant gefunden habe. Also das Studium hat mich sehr interessiert, habe ich auch sehr gut gefunden. Ich habe auch immer wieder überlegt, ob ich das als Hauptfach dann nehmen soll, bin dann aber dann doch eher in Richtung Werbung gegangen. Also Werbung und Marktkommunikation war da so der Schwerpunkt.
Kommunikation in Kombination mit Wissenschaft spielt ja heute in deinem Leben noch oder wieder große Rolle. Aber was genau lernt man denn, nur kurz umrissen, wenn man Kommunikationswissenschaft studiert?
Ja, also die meisten glauben irgendwie so, dass man da eher so rhetorische Sachen oder eben so, wie man so zwischenmenschliche Kommunikation, dass das eigentlich Thema ist, und das stimmt aber überhaupt nicht. Also eigentlich ist es eher so die massenmediale Ausrichtung. Es geht eher um massenmediale Kommunikation, beziehungsweise kann man sich dann eben auch festlegen in Richtung politische Kommunikation. Also das wäre dann eben eher alles, was eben so mit der Politik zu tun hat. Der Politikjournalismus auch ist da dann dabei. Also man kann dann eben auch in die Journalismusrichtung gehen oder eben auch Mediensysteme, Medienpolitik spielt da auch eine Rolle. Oder eben ein Zweig ist dann eben auch Werbung und Marktkommunikation, was dann eher in Richtung geht. Markenkommunikation auch, also wie Marken und Unternehmen kommunizieren, wie sich die positionieren können und wie die vermitteln. Also Kommunikation in einem sehr breiten Fach und dabei jetzt eben nicht die zwischenmenschliche, sondern alles, was die Gesellschaft betrifft oder eben Unternehmen.
Das klingt ja trotzdem alles sehr abstrakt. Was macht man denn da genau? Also da beschäftigt man sich damit, wenn eine Firma eine Marke hat und ein neues Produkt auf den Markt bringt, wen man anspricht und wie man die Leute anspricht.
Genau, also das wäre eben das klassische Marketing, das ich mir dann halt eben auch im Zuge, also das war dann in später in meinen Jobs bei den Mediaagenturen zum Beispiel, dann eben mein Job, dass man eben, also dass der Kunde zu mir auf mich zugekommen ist, gesagt hat, wir haben jetzt ein neues Produkt herausgebracht, oder ich habe zum Beispiel auch einen Kinofilmbetreiber als Kunden gehabt, es kommt ein neuer Film ins Kino, und dass wir uns dann eben anschauen, okay gut, wie können wir den am besten jetzt unter die Leute bringen, dass wir die richtigen Leute natürlich erreichen und das natürlich alles effizient. Und da gibt es auch sehr viele Kenndaten dann natürlich, wie man das alles dann, also das berechnet man eigentlich auch, das kalkuliert man, und da gibt es eben so eigene Einheiten, also für die TV-Werbung zum Beispiel, also wirklich so diese, also da werden dann wirklich die Kontakte einfach gemessen und gezählt und mit denen eben auch geplant, dass man dann ungefähr eben sehen kann, okay, wie viele Bruttokontakte habe ich da jetzt erreicht zum Beispiel und was hat mich der vor allem auch gekostet. Also das ist dann am Ende des Tages natürlich dann auch immer eine wirtschaftliche Frage.
Was ist ein Bruttokontakt?
Na, das ist eben quasi, wie oft ich jetzt jemanden mit meiner Werbung erreiche. Und eben der Bruttokontakt ist das, wenn ich sie jetzt eben zweimal erreiche, dann zählt das zweimal. Und der Nettokontakt wäre aber, dass ich quasi sie jetzt nur einmal zähle, weil sie ja nur eine Person sind.
Mhm. Und das wird tatsächlich berechnet. Also sagen wir, es gäbe jetzt Science Busters The Movie, die Verfilmung von unserem Jubiläumsbuch. Das kommt ins Kino und ich bin der Betreiber des Kinos und sage, da habe ich jetzt einen Film, ich bin ein Fan der Science Busters, aber ich weiß nicht genau, wie ich die Leute hinlocken soll. Wie würdest du da vorgehen?
Naja, ich würde gerne ein anderes Beispiel bringen. Nein, weil es gibt ja die Science Busters im Fernsehen. Also ihr seid ja im ORF in der Show, und da gibt es ja auch immer Reichweitenanalysen dann, zum Beispiel, wie ja eben die Sendung von wie vielen Zuschauern, die gesehen wurde.
Diese berühmten Blasendiagramme.
Genau, zum Beispiel, ja. Und da gibt es ja dann eben davor und danach gibt es ja auch Werbeblöcke, und die haben einen bestimmten Wert. Und das wird dann eben auch berechnet anhand von dem, wie viele Leute da in welcher Altersgruppe da dabei sind. Und je nachdem kaufe ich dann eben teurer oder günstiger ein.
Aber das ist eher für die Firmen wichtiger, dass sie halt einen Überblick über ihr Marketingbudget haben. Sagt aber nicht wirklich was darüber aus, ob man die Leute dann auch tatsächlich erreicht oder nicht erreicht. Oder kann man das wirklich so genau messen? Sehr kreative und intuitive Arbeit letztlich?
Es sind ja Studien dahinter. Es gibt ja zum Beispiel den Teletest, oder es gibt dann immer auch wieder die Media-Analyse, wo ja dann eben Leser, Zuhörer, Zuseher eben gemessen werden. Befragungen sind das, die da halt vonstatten finden. Und von dem wird das dann quasi skaliert und projiziert. Aber das habe ich schon lange hinter mir gelassen.
Aber also, das war eine Verlegenheitslösung, und dann hast du studiert, oder du wolltest das auch studieren, oder das war im Kombipaket mit Politikwissenschaft dabei, und dann hast du das halt mitgenommen?
Naja, es war Publizistik und Kommunikationswissenschaften war damals noch ein kombinationspflichtiges Studium. Das heißt, man musste etwas Zweites dazu nehmen. Und Politikwissenschaften war halt das klassische, die klassische Kombi eigentlich, also so wie Twini. Also das kommt einfach, also das war halt das meiste und was man halt kombiniert hat und was man da genommen hat, genau. Und ich habe dann aber die Abschlussarbeit habe ich dann nur in Publizistik geschrieben, also in Kommunikationswissenschaften.
Aber du wolltest das schon, weil du hast das ja fertig gemacht, also das ja, hat ja, dich schon genau, interessiert.
Ja. Ja,
das war
ja,
jetzt
ja,
keine Verlegenheitslösung und
nein,
dann haben die
Eltern
gesagt, mach's fertig
nicht,
und dann.
Nein, also ich habe also gerade so diese Markenwelt und alles so mit Werbung und so, das hat mich schon sehr fasziniert. Also ich habe damals dann eben auch die Diplomarbeit über den Relaunch vom neuen Mini von BMW geschrieben und da eben die Kommunikationsmaßnahmen und gerade eben so alles, was in dieses Markenkommunikation, wie baue ich ein Markenimage auf oder eben im Fall von Mini, wie mache ich das, wenn das so schon ein altes Image gibt, weil er ja diesen Kultstatus ja hatte und dann habe ich ein neues Produkt, wie mache ich das dann, was nehme ich mit, was lasse ich weg, das habe ich super spannend gefunden, also das war dann schon sehr lange hat mich das begleitet, also ich war dann nach dem Studium dann eine Zeit lang noch in München bei BMW, habe da ein Praktikum dann gemacht und dann hat es das mit den Agenturen ergeben, genau, dass ich dann in der Medienagentur war.
Aber irgendwann einmal ist dir dann ja eigentlich fast die Grundlagenforschung in die Quere gekommen und da geht's ja eigentlich nicht um Marketing und um Markenbildung, sondern genau, um Erkenntnisgewinn. Ja. Das ist ja fast das Gegenteil dessen, wo du herkommst.
Ja, es war schon eine ziemliche Drehung. Also das, es war aber nicht so geplant, das muss ich auch dazu sagen. Also weil eben, ich war dann schon, glaube ich, 10 Jahre oder sowas in Agenturen unterwegs, habe den Job eigentlich ja schon auch gerne gemacht und habe gern mit meinen Kunden zusammengearbeitet und habe dann eben begonnen, mich hat Astronomie immer schon fasziniert. Und eben dadurch, dass ich mich dann tiefer damit auseinandergesetzt habe und dann habe ich zu studieren begonnen. Ja, und manchmal passiert dann einfach, dass man sich dann irgendwie ja verändert oder dass man Sichtweisen auch verändert. Mhm. Und wo ich dann einfach drauf gekommen bin, dass jetzt dieses Agenturleben oder dieses Werbebranchenleben, dass mich das jetzt halt nicht ganz so ausfüllt. Und das ist halt dann, also es war immer schön, also gerade am Anfang, wenn man halt neu in diesem Job ist und man plant eine Kampagne und dann sieht man den Spot, den man geplant hat im Fernsehen. Man sieht das Plakat, fährt man vorbei und denkt, das ist meine Kampagne, das ist total super und das ist auch sehr befriedigend, also voll cool, das sind die Sachen, die ich geplant habe, aber das verschwindet dann wieder. Hm. Und dann ist das Puff weg und also das hat dann irgendwie keine Substanz mehr irgendwann. Also am Anfang ist es total shiny und glamourös auch ein bisschen. Ja, aber es hat halt keine Tiefe. Also da fehlt dann irgendwas und das ist mir dann irgendwann abgegangen. Und ich habe dann auch also ein bisschen die Decke für mich erreicht. Und ich mir dachte, okay, ich bin jetzt auch schon sehr routiniert in dem Job, wo halt jetzt irgendwie die Herausforderung auch für mich ein bisschen fehlt. Und mit der Astronomie in dem Studium habe ich dann gemerkt, okay, dass das etwas ist, was mich halt sehr begeistert, was mich neugierig hält, wo ich sehr viel lerne und diese Faszination einfach auch weiterzugeben. Und da ist dann so das erste Mal so ein bisschen die Überlegung auch entstanden, wie kann ich jetzt eben quasi meinen Kommunikationshintergrund mit der Astronomie, mit den Naturwissenschaften verbinden. Und da ist dann natürlich die Wissenschaftskommunikation, es liegt dann auf der Hand quasi, ja.
Also dagegen entschieden, einen Rennstall zu kaufen und Fußballvereine.
Genau.
Und dann bist du in die Wissenschaftskommunikation gegangen. Das ist jetzt ganz was anderes. Also das eine ist ein Beruf, von dem man leben kann. Das andere ist ein Studium, das man bezahlen muss. War das erste so lohnend, dass du da das zweite leisten hast können? Weil es ist ja erstens ein relativ schweres Studium.
Ja, das stimmt.
Und zweitens dauert es ja eine Zeit lang.
Ja, genau. Vor allem, wenn man halt nebenbei studiert oder nebenbei arbeitet. Also das ist immer so eine Sichtweise, was man nebenbei macht. Und ja, natürlich musste ich Abstriche machen. Also Studium dauert dann natürlich auch gefühlt ewig, weil man halt das auch nicht so viel machen kann. Es ist dann auch so, dass jetzt eben, ich war also mit Mitte 30 angefangen, jetzt auch nicht mehr ganz so schnell. Also man muss auch dieses Lernen wieder lernen. Und man kann dann einfach nicht so durchgasen durch das Studium. Und ja, und natürlich hat man dann eben noch Verpflichtungen und geht einmal arbeiten, verdient sein Geld. Und dann muss man halt schon Abstriche machen. Also ich habe dann halt auf Teilzeit reduziert. Das geht dann natürlich auch, der ganze Urlaub geht dann darauf, dafür, dass man halt für Prüfungen lernt. Und ja, also wenn man dann Ferien an der Uni hat, ist man arbeiten. Und wenn man ja nicht arbeiten ist, dann lernt man für die Uni. Also das muss man dann schon auch wollen. Also da ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Idealismus dann auch dahinter.
Jedenfalls, das Urlaubsbedürfnis wird ja größer, je älter man wird. Man hat dann auch schon ganz andere Vorstellungen davon, wie das Leben ausschaut, weil die verbleibende Zeit ja weniger wird. Also da muss das wirklich eine große Leidenschaft gewesen sein. Du hast ja mittlerweile noch nicht ganz, aber schon sehr weit studiert, oder?
Ja, genau. Also ein Jahr brauche ich wahrscheinlich noch, ja.
Und dann bist du Astronomin?
Ja, genau, also mit dem Bachelor dann in Astronomie und Astrophysik, genau, ja.
Wie schaut da der weitere Plan aus? Weil es ist ja das Studium, das du zwar als Leidenschaft machst, aber es soll ja irgendwann einmal Früchte tragen, finanzielle Früchte. Mhm. Du möchtest ja davon leben, was jetzt, bevor wir dann tatsächlich zur Jupiter-Mond-Influencerin kommen, hast du ja während des Studiums was begonnen, was manchen Menschen das Leben schon finanziert, nämlich du hast dann Podcasts begonnen, nicht allein, sondern ihr wart, glaube ich, zu zweit oder seid noch zu zweit.
Genau, beziehungsweise ich bin ja in zwei Podcasts dabei. Ich bin ja beim Das Universum mit der Ruth Grützbach, genau, und mit Florian Freistetter. Das hat eigentlich zuerst begonnen. Also da war eben auch, wenn ich das ganz kurz noch erzählen kann.
Du kannst das ja ganz lange erzählen, das ist okay. Ein Podcast.
Ja, weil das eben im Studium so nah beieinander ist, weil ich eben draufgekommen bin durch Gespräche, jetzt oft mit Freunden oder Bekannten, dass gerade das Astronomiestudium zwar viele faszinierend finden, also die Astronomie ist ja generell, glaube ich, ein Gebiet, was sehr viele faszinierend finden und spannend, aber vom Studium haben jetzt viele halt überhaupt keine Vorstellung. Also die glauben halt irgendwie, man schaut die ganze Zeit, also nicht den ganzen Tag, aber die ganze Nacht irgendwie durchs Teleskop, ja, und das stimmt überhaupt nicht. Also das spiegelt das überhaupt nicht wider.
Ganz im Gegenteil, also der Florian, über den wir uns ja eben kennengelernt haben, der hat ja sein ganzes Leben, sein ganzes Studium nie durch Teleskope geschaut.
Ja, ich glaube, er hat irgendwie so am letzten Tag vom Studium, wo er dann schon seine Diplomprüfung hatte, hat er dann irgendwie zufällig durchs Teleskop schauen dürfen oder irgendwie so. Hat er mir mal erzählt, genau. Also eben, das ist überhaupt nicht so Usus. Und genau, und deswegen haben wir dann eben beschlossen oder die Idee gehabt, dass wir eben bei Das Universum diese Rubrik Neues von der Sternwarte haben, wo ich eben vom Studium berichte und da so ein bisschen das auch begreifbarer und ergreifbarer mache, was da eigentlich passiert im Studium. Und es war sehr spannend, auch vom Feedback von den Hörern und Hörerinnen dazu bekommen, weil eben viele sich auch nicht getraut haben, oft Astronomie zu studieren, also weil doch sehr mathelastig ist. Und da aber auch dann viel Zuspruch bekommen haben und sich auch nochmal überlegt haben, es vielleicht auch nochmal zu probieren oder doch zu probieren.
Also in die Richtung ist es gegangen, dass die Leute gedacht haben, sie beginnen ein Astronomiestudium, dann ist das aber ganz was anderes, so wie es ja manchen Leuten gegangen ist, die Informatik begonnen haben zu studieren und die dann sehr erstaunt waren, wie viel man dort Mathematik machen muss und rechnen muss. So war das gar nicht, dass, wenn du erzählt hast, was tatsächlich im Studium passiert, waren die Leute nicht abgefixt, sondern eher ein bisschen aufgeganzelt, das doch zu machen.
Ja, ich glaube, das ist, wenn man etwas erzählt und man begeistert ist und man sagt, weil es war für mich auch nicht leicht. Also bei mir war ja auch die Matura schon ewig lang her. Also ich habe zwar in Mathematik maturiert, aber ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung mehr gehabt. Also ich habe jetzt zwar natürlich schon ein bisschen Rechnungen gehabt in meinem Job, aber jetzt nicht so, wie man es im Studium braucht. Und ich musste das auch alles wieder auffrischen und lernen. Und ich glaube, wenn man da einfach die Motivation auch bekommt, dass man kann es schaffen, wenn man sich halt damit auseinandersetzt. Und es ist halt gerade die Hochschulmathematik ist halt überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was man in der Schule eigentlich gelernt bekommt, dass man da vielleicht auch die Scheu ein bisschen nimmt, ja.
Ja, der Florian sagt das auch immer, dass er schlecht in Mathematik war. Und
ich glaube, er ist stolz darauf, dass er schlecht war.
Ja, nein, er versucht es eher dann so zu drehen, dass eben die Mathematik, so wie du sagst, auf der Universität ganz was anderes ist, dass das nämlich in der Schule lernt man Rechnen im Wesentlichen, genau, und ja, auf der Universität lernt man Mathematik und dass das halt ganz was anderes und sehr faszinierend sei. Er hat mir jetzt noch nicht so weit reingelockt, dass ich mich mit Hochschulmathematik beschäftige,
ja,
aber.
Muss man auch nicht, ja. Ich finde es halt im Zusammenhang mit der Astronomie spannend. Also für mich ist jetzt also pure Mathematik, wäre mir jetzt auch ein bisschen zu trocken und zu abstrakt, aber ich finde es dann eben spannend, das anzuwenden in der Astronomie, dass man eben, was für Sachen man dann berechnen kann, ja. Oder eben auch jetzt bei Juice wieder, das sind ja auch so Sachen, wo dann halt die Mathematik praktisch angewendet wird, wenn dann eben die Flugbahnen berechnet werden, die Trajektorien eben von der Juice-Mission, wie sie dann ihre Manöver fliegt. Das finde ich halt das Spannende. Und da wird das dann zu Leben erweckt und dann denke ich mir, okay, gut, dann nimmt man das in Kauf, dass man sich da jetzt vielleicht mit etwas Komplexerem auseinandersetzen muss. Aber es ist dann halt total cool, ja, geil, ich kann das berechnen. Ja, also wenn man dann sagt, okay, wie groß wären Sie, wenn Sie ein schwarzes Loch wären oder so, dass man halt das alles berechnen kann. Und oft waren ja die mathematischen Konzepte sogar, also die Theorien da und hat man dann erst später die Überprüfungen gemacht oder konnte sie erst später machen. Und das finde ich dann immer wieder erstaunlich. Und ich glaube, wenn einem sich das eröffnet, dann kann es sehr, ja, sehr spannend und sehr fruchtbar sein.
Deinen ersten Schritt, da hast du, glaube ich, schon Astronomie studiert, da hast du so an der Uni Krems noch einen Zwischenschritt gemacht und hast dort über Wissenschaftskommunikation und astronomische Bilder
Genau, also ich habe ich war dann noch so wahnsinnig, ja, und habe dann neben dem Astronomiestudium noch ein zweites Studium begonnen, eben an der Donau-Uni Krems. Ja, das war so ein bisschen die Kombination aus meiner Lebenssituation heraus.
Möglichst wenig zu Hause sein.
Nein, es war gerade das Gegenteil der Fall. Es war nämlich gerade Lockdown, und zwar der erste Lockdown. Und bei mir ist dann auch die Bildungskarenz ausgelaufen und ich war dann halt wirklich arbeitslos und wusste da dann jetzt nicht, okay, was mache ich da jetzt? Und ich wusste aber, ich möchte in Richtung Wissenschaftskommunikation schon gehen. Also ich wusste, dass ich möchte eigentlich nicht mehr zurück in die Mediaagenturen, dass das jetzt ein Abschnitt war in meinem Leben, der für mich abgeschlossen ist. Und dachte ich, okay, wenn ich jetzt mal in die Wissenschaftskommunikation gehen möchte, da fehlt mir dann doch ein bisschen, weil ich hatte jetzt keine PR-Erfahrung, also in der Öffentlichkeitsarbeit. Und deswegen wollte ich mir dann eben noch Zusatzqualifikationen aneignen und habe dann eben beschlossen, an der Donau-Uni Krems den Masterlehrgang zu machen in strategische Kommunikation und PR. Mhm. Und da habe ich dann eben meine Masterthesis im Bereich Wissenschaftskommunikation geschrieben und habe mir da eben dann astronomische Bilder genauer angesehen, beziehungsweise wie sich da der Kontext oder das Narrativ von den Bildern ändert, und zwar vom wissenschaftlichen Paper, also wie jetzt eben Wissenschaftler Bilder benutzen, um jetzt eben ihre Erkenntnisse mitzuteilen. Wie wird das dann aufgegriffen in den Pressemitteilungen und was machen die Medien daraus? Mhm. Und da habe ich mir so quasi die Reise der Bilder angesehen. Wie ändert sich da? Kriegen sie eine neue Bedeutung oder ganz eine andere? Und das habe ich mir dann angesehen und habe das da analysiert.
Mhm. Und was ist dabei rausgekommen, oder kann man das in der Kürze nicht zusammenfassen?
Naja, man kann schon. Also es ist interessant, dass die, also wirklich quasi der das Nadelöhr oder wirklich der Punkt ist die Pressestelle. Also je nachdem, welche Geschichte sich die Pressestelle überlegt. Also
von der Institution, die jetzt die Bilder
hergestellt hat. Genau, das ist das Institut, was jetzt eben dieses Paper da veröffentlicht hat, also wo es jetzt diese Forschungsergebnisse gibt, wo es eben astronomische Bilder, weil Astronomie ist ja auch eine Bilderwissenschaft, also es hat ja sehr viele Bilder. Und je nachdem wird eben die Presseabteilung die Aussendung macht. Also wenn jetzt sagt, hey, wir haben tolle Bilder und das mit Faszination anreichert, dass es dann von den Pressestellen oder von den Journalistinnen eigentlich fast copy-paste übernommen wird. Also die übernehmen wirklich dieses Narrativ, und dass da eigentlich diese kritische Auseinandersetzung fehlt da total, also war nur ganz, ganz wenig eigentlich.
Aber ist es tatsächlich in diesen Sitzungen so, dass ihr so sprecht und sagst, diese Bilder müssen wir mit Faszination anreichern? Ist das das Idiom?
Ich glaube, dass sich das manchmal, das ist einfach, glaube ich, so verführerisch oft bei diesen astronomischen Bildern, dass es sich so anbietet, und weil wir jetzt auch gewohnt sind, diese astronomischen Kalenderbilder zu sehen und zu bekommen. Also man hat ja immer von Hubble, das Weltraumteleskop, kennt man ja diese ganzen Bilder, und dadurch ist halt einfach dieses Faszination Astronomie so gegeben, und ich glaube, dass es dann oft einfach so verführerisch ist, wenn man ihm sagt, okay, man will ja seine Clippings haben, man will ja schauen, dass die Medien über einen berichten, dass man dann halt irgendwie sagt, okay, man geht mit diesem tollen Bild mal raus, und oft passiert dann die Wissenschaft so ein bisschen durch die Hintertür. Also man nimmt als Aufhänger jetzt dieses tolle Bild, schaut euch das an, und dann unten erkläre ich aber, was da eigentlich das sehen ist, dass es eigentlich voll spannend ist, weil da sehe ich gerade, wie neue Sterne geboren werden, zum Beispiel jetzt, ja, und das ist dann so ein bisschen durch die Hintertür.
Also das Konzept verstehe ich gut, das ist ja dasselbe, was wir in Science Busters machen, wir verkleiden uns, machen Witze und dann gibt's Wissenschaft. Und bei Hubble war das ja so, dass das Teleskop ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gar nicht so gut funktioniert hat anfänglich, weil irgendein Spiegel falsch geschliffen war, und dann hat es ja zufällig noch das Space Shuttle Programm gegeben, dass man das Teleskop noch reparieren hat können. Das könnte man beim James Webb Space Teleskop gar nicht machen, weil es zu weit weg ist.
Ja,
das war noch irgendwie in Reichweite, und dann hat man es reparieren können, und damit das nicht ein kompletter Misserfolg war, hat man halt die Bilder so gepimpt.
Ja, also es hat ja, also ich sage immer, dass Hubble halt eine Brille trägt, also weil es eben diese Korrektur eben haben musste. Und ja, aber es liefert nach wie vor tolle Ergebnisse und tolle Bilder. Also.
Aber das, was ihr im Marketing-Sprech sagt, mit Faszination anreichern, so schauen die Bilder ja nicht aus, sondern so rechnet man sie um und sagt dann den Menschen, so schön könnte es sein, wenn wir das sehen könnten, was wir aber nicht können.
Genau, und das sind jetzt auch nicht die Bilder, mit denen die Wissenschaft arbeitet. Also die Bilder, mit denen jetzt die Wissenschaft arbeitet, die schauen ja ganz anders aus. Also da sieht man eigentlich gar nichts. Oder das sind dann eben diese Falschfarben oder ganz scharfe Kontraste, je nachdem, was halt eben untersucht wird. Und die Bilder, die wir kennen, das sind ja oft Überlagerungen, das sind ja mehrere Wellenlängebereiche, die ja dann quasi sichtbar gemacht werden, die da übereinander geschoben werden, dass man dann halt eben diesen Effekt dann hatte.
Mhm. Bist du jetzt fertig mit diesem Lehrgang? Das hast du das auch gemacht?
Genau, das habe ich abgeschlossen, mit sehr gutem Erfolg sogar.
Ja, herzlichen Glückwunsch im Nachhinein.
Dankeschön.
Das heißt, aber du sammelst jetzt einen Titel nach dem anderen,
ja,
aber lappst auch auch schon in die Berufswelt rüber.
Genau, ja. Also ich habe jetzt immer vor meinem Namen und nach meinem Namen einen Titel. Ich dachte, wenn mein Name so kurz ist, dann kann man das ruhig ein bisschen mit Titeln verlängern.
Ja, das hast du, glaube ich, im Nachhinein zurechtgelegt.
Genau.
Aber was steht davor, was steht danach?
Na, der Magister steht davor und danach steht der MSc, also den Master of Science habe ich da jetzt eben noch.
Wo ist der Podcast ins Spiel gekommen, also der Universum-Podcast? Den haben wir der Florian und die Ruth, glaube ich, gegründet oder warst du von Anfang an dabei?
Nein, da bin ich jetzt später dazu gekommen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der schon, ich glaube, das war ein halbes, dreiviertel Jahr ist der schon gelaufen und dann bin ich dazu gestoßen, ja. Genau, wobei ich mir mittlerweile jetzt eine andere Rubrik habe. Aber
ja, über die möchte ich gerne später noch reden.
Genau, können wir später noch reden. Genau.
Aber du hast da einen eigenen Podcast.
Genau, ja, richtig.
Der nach der Farbe des Universums benannt ist, wenn ich es richtig in Erinnerung
habe. Ja, das stimmt. Ja, sehr gut aufgepasst. Ja, genau. Also das ist Cosmic Latte. Das ist eben der eigene Podcast, den ich mit einer Studienkollegin habe, mit der Theresa. Und den haben wir im Zuge eines Seminars an der Uni Wien gegründet. Also das war eben ein Seminar zur Wissenschaftskommunikation und da war die Aufgabe, dass man halt innerhalb von dem Semester auch als Abschlussarbeit dann eben ein Medium quasi umsetzt. Und wir haben uns eben entschlossen, da den Podcast zu machen, haben dann eben Cosmic Latte gegründet und wir erscheinen nach wie vor monatlich.
Immerhin, also das ist die Lisa Kramer, die in der letzten Folge im Podcast war, deren Podcast Mundart über Sprachwissenschaft ist aus einem ähnlichen Projekt entstanden. Der Daniel Messner war damals der Workshopleiter. Und ihr habt ja ganz ähnliches Konzept wie die Geschichten aus der Geschichte, weil ihr erzählt euch alternierend jeweils eine Geschichte in eurem Podcast, oder?
Genau, also es ist jedes Mal jemand anderer, also eine andere von uns dran.
Ja, und also zwei sind es halt.
Genau, ja. Und es ist ja auch im Cosmic Latte Kaffeehaus Gespräche über Astronomie. Unsere Absicht ist, dass wir eben über kosmische oder astronomische Konzepte sprechen. Also es kann sich doch jeder immer ein Thema aussuchen und das ihm quasi der anderen erzählt. Und die Hörerschaft soll da eben so das Gefühl haben, als würden sie jetzt im Kaffeehaus quasi neben uns sitzen und uns zuhören und da quasi so nebenbei, also eben in lockerer Atmosphäre Neues über Astronomie erfahren. Ja.
Aber ihr nehmt es nicht im Kaffeehaus tatsächlich auf?
Nein, wir nehmen es auch hier auf. Genau, meistens mit einer Tasse Tee, gar nicht Kaffee. Ja.
Und das ist ja selten, das hat der Daniel auch erzählt, dass diese Podcasts so lange überleben. Gibt es jetzt schon seit eineinhalb, zwei Jahren ungefähr?
Nein, im Juni wird es ein Jahr.
Ein Jahr, aber immerhin. Aber es gibt noch und ihr habt es vor, das weiterzumachen. Normalerweise versiegen diese Podcasts ja gern nach kurzer Zeit, weil es ja doch viel Arbeit ist.
Ja, das unterschätzt man gerne. Also es ist dann doch, man hat ja einerseits die Vorbereitung und ich glaube, gerade wenn es jetzt eben auch doch jetzt auch über astronomische oder wissenschaftliche Themen geht, dann will man das ja eben auch ein bisschen recherchieren und das fundiert natürlich vermitteln. Das heißt, man hat schon ein bisschen mal von der Vorbereitung her und dann natürlich die Aufnahme und dann, wir machen ja dann auch die Post-Production selber, also wir schneiden den ja selber und richten den ja dann her für die Veröffentlichung, schreiben die Shownotes. Das ist dann halt schon mit Aufwand natürlich verbunden und auch wenn wir jetzt nur monatlich erscheinen, ist es dann doch jedes Mal immer wieder ein Stress. Ja. Und ja, es ist jetzt auch so, dass ja die Therese jetzt auch mit dem Podcast deswegen auch aufhört und da jetzt…
Dann bleibst du allein über?
Nein.
Erzählst dir jede Woche alleine Geschichte?
Nein, ich habe schon eine Nachfolgerin gefunden, genau. Also das, also eine neue Partnerin gefunden und da werden wir jetzt dann ja demnächst starten.
Okay, aber mehr kann man dazu noch nicht
sagen.
Nein,
das ist jetzt alles noch
streng geheim.
Im Werden und Entstehen, genau, ja. Aber eben bei der Theresa war es eben auch der Grund, weil das eben so zeitintensiv ist, ja. Also das darf man nicht unterschätzen, ja.
Also ich habe da immer den Vorteil, ich muss mich nur eingeschränkt vorbereiten. Nach 15 Jahren Science Pass, das weiß ich ja ungefähr, wie Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerinnen ticken und weiß, wie man fragt. Aber das Schneiden ist dann ein Haufen Arbeit. Also das, nachdem ich schon oft zu Protokoll gegeben, gern die I's und A's rausschneide, sitze ich da ganz schön lang, bis das dann so hörbar wird, wie ich es gern hätte.
Ich bin am Anfang immer total motiviert und schneide alle I's raus und so und dann gegen Ende hin werden dann die Schnittabstände immer größer und ich denke mir immer Mut zur Lücke.
Ja, nein, ich höre es mir dann nicht gern an und deshalb, es ist ja komisch, ich schneide es und während ich schneide, denke ich mir, ich schneide es raus. Hört man dann aber den Podcast, wenn er fertig ist, eigentlich nie wieder an.
Ich schon.
Also könntest du mir dann eigentlich sparen. Ja, er dauert ja oft nur eine halbe Stunde und so, genau, ist ja immer mehr, ein bisschen mehr als eine Stunde, der letzte fast zwei Stunden. Da würde ich mir dann tatsächlich lieber einen anderen Podcast anhören als den eigenen.
Okay, das verstehe ich dann auch wieder. Ja, bei uns bei der halben Stunde, ja, da geht es dann schon. Also ich höre es mir dann schon gern noch einmal dann nochmal an, ja.
Also das wird aber weiterhin Cosmic Latte heißen oder wird, genau, wird das auch gerelabelt, weil du ja mit Markeneinführung und
ja, ja. Nein, gar nicht. Also dazu hänge ich auch zu sehr an Cosmic Latte. Also ich finde den, mir gefällt der Name ja sehr gut und er passt ja auch mit den Kaffeehausgesprächen, also Cosmic und dann die Latte, die Milch. Also es gibt ja einen Hintergrund zur Cosmic Latte, warum das so heißt. Ja,
bist du da zufrieden, dass Cosmic Latte die Farbe des Universums ist oder ist es nicht so ein bisschen gedeckt und wäre bunter besser?
Naja, ich würde mal sagen, das sind Sachen, die kann ich nicht beeinflussen, die muss man so nehmen, wie sie sind. Und es ist ja das Resultat, also für das Resultat ist ja dann Cosmic Latte eigentlich eh schon ein super Name. Also kurz zur Erklärung, also im Cosmic Latte ist die Farbe des Universums und zwar hat man da eben, das ist schon länger her, ich weiß es gar nicht, ich glaube, das ist schon 20 Jahre oder so, Anfang 2000er Jahre, hat man also eine Messung gemacht, also eigentlich so über einen repräsentativen Ausschnitt des Universums und hat da quasi das ganze Licht gemessen und das dann halt gemittelt und durchgerechnet, was das dann eben für eine Farbe ergeben würde, auch im visuellen Bereich eben jetzt, also so wie das menschliche Auge sieht. Und da ist dann eben ein Beige-Ton herausgekommen, was jetzt eben nicht so sexy ist. Da hat es dann einen Wettbewerb gegeben, wo man dann eben gesagt hat, okay, wie könnten wir diese Farbe nennen, damit das halt ein bisschen ansprechender ist. Und es ist dann eben Cosmic Latte geworden. Das war, glaube ich, einer, der die Studie gemacht hat, eben auch gerne offensichtlich Kaffee Latte trinkt und eben Latte mit Milch und Milchstraße, das passt dann eben auch noch einmal ganz gut. Und deswegen ist dann Cosmic Latte entstanden und nachdem wir jetzt eben auch Kaffeehausgespräche über Astronomie im Podcast machen, finde ich, passt das sehr gut.
Und das ist ausgezeichnet gelungen, also beige und oder andere, alles andere. Und es hätte ja ein Akronym werden können, um jetzt endlich auf die Jupiter.
Stimmt, das machen ja Astronomen sehr gerne.
Ja, und oft ist es ganz elend und diesmal scheint es aber eine Spur besser gelungen zu sein. Dieses Juice für die Mission, die vor wenigen Wochen Richtung Jupiter-Monde gestartet ist. Wofür steht das denn?
JUICE steht eben für Jupiter Icy Moons Explorer. Und da sieht man dann eben schon das Ziel quasi der Mission, die eben da jetzt im Mitte April gestartet ist von der ESA.
Also das ist ja eh wieder so ein um drei Ecken gebogenes Akronym,
natürlich,
damit ein Wort rauskommt.
Ja, aber JUICE ist doch, finde ich, ist ganz nett, also es ist jetzt nicht so ganz. Und genau, da steckt eben schon die Icy Moons, also eben die Eismonde des Jupiters, was eben das Zielobjekt ist von JUICE, von der Mission eben, also beziehungsweise von der Sonne, die da eben unterwegs ist. Und zwar 8 Jahre, also das, die ist jetzt länger unterwegs.
Das ist ja ganz schön. Also die Pluto-Mission war ja deutlich länger noch unterwegs und da haben die Verantwortlichen gesagt, eine der größten Herausforderungen war nicht nur technisch dann, wenn die Sonde dort ist, das alles gut zu machen, sondern dass das Personal, das beim Start dabei war, dann überhaupt noch lebt, arbeitet und zur Verfügung steht und sie bis dahin so fortgebildet hat, dass es überhaupt noch mitmachen kann im Steuerungszentrum.
Ja, aber ich glaube, das ist bei den meisten Missionen so, weil es ist jetzt bei JUICE eben auch, also da hat es auch mal 8 Jahre gedauert, bis sie von der Idee zu dem ersten Entwurf, dann nochmal 8 Jahre, bis man das alles gebaut hat. Dann ist jetzt JUICE 8 Jahre unterwegs, bis es beim Jupiter ist und wird da dann eben bis 2035, glaube ich, da operieren. Also das sind alles sehr lange Zeiträume, ja. Und gerade wenn man das an den Arbeitsmarkt, an die Fluktuation denkt im Job, ist das halt natürlich eine lange Zeit, ja.
Oder eben der Interessenslage. Also da sind Leute meinetwegen schon in einer Agentur bei der ESA und denken sie dann zwischendurch, Kommunikationswissenschaft und Marketing interessiert mich aber doch mehr. Ich lese immer Bücher, ich wechsle jetzt komplett.
Genau.
Und die fehlen aber dann wahrscheinlich, wenn sie irgendwas Maßgebliches mitkonzipiert haben, was man dann für die eigentliche Mission bei den Jupitermonden brauchen könnte.
Genau, also muss man alles gut dokumentieren, gute Übergabe machen.
Jetzt ist das ja alles andere als selbstverständlich, dass so eine Mission überhaupt gelingt. Das ist zwar komisch, dass zum Jupiter, das hat es glaube ich nur Vorbeiflüge bislang gegeben, aber noch keine Sonde, die wirklich nur Jupiter untersucht hat, oder?
Na oh ja, es gibt ja die Juno-Mission, die ist ja aktuell, die im Jupiter-Orbit ist und Galileo hat es auch gegeben. Mhm. Also das war, und sonst hat es eben Vorbeiflüge, hat schon mehrere gegeben und eben die zwei, Galileo und Juno jetzt, da hat man ja eben schon Daten bekommen. Also man hat ja eben schon mehrere Studien und Ergebnisse, die man eben jetzt mit JUICE zum Teil auch überprüfen möchte oder bestätigen möchte, weil es da oft die Sachlage jetzt nicht ganz so klar oft ist.
Weil es ist ja mit Abstand der größte Planet des Sonnensystems. Da wäre es ja eigentlich naheliegend gewesen, dass man sich den als allerersten anschaut, war aber nicht der Fall, sondern das macht man halt jetzt. und weiß schon Sachen, aber eigentlich noch erstaunlich viel nicht.
Ja, eben. Ja, wie du gesagt hast, es ist immer erstaunlich, dass man halt vieles noch gar nicht weiß oder viele Mechanismen eigentlich nicht ganz versteht. Also bei Jupiter zum Beispiel, eben ist er ein Gasriese, der größte Planet bei uns im Sonnensystem. Und er hat zum Beispiel auch ein sehr starkes Magnetfeld, ein extrem starkes, eine große Magnetosphäre. Die ganzen Stürme, die da passieren, also der rote Fleck, der ist ja eh sehr bekannt, ist ja auch ein riesiger Sturm, der wird jetzt zum Beispiel kleiner. Also dann man hat jetzt den gibt es seit 400 Jahren. Also der ist irgendwie 1600 irgendwas das erste Mal dokumentiert worden. Wahrscheinlich gibt es ihn sogar schon länger, da hat man ihn halt das erste Mal gesehen. Und seit ein paar Jahren sieht man, dass der zum Beispiel kleiner wird und man weiß jetzt halt zum Beispiel nicht, warum. Da soll ihm dann Juice eben auch herausfinden, okay, wie genau dieses Magnetfeld zum Beispiel funktioniert, wie sind da die Einflüsse auch eben zu den Monden und vice versa. Also da kann man schon noch einiges untersuchen. Aber ja, Jupiter ist jetzt nicht das Hauptziel von Juice, sondern es geht ja eigentlich um die Eismonde.
Also da blickt man eigentlich zu den Gesindehäusern. Man lässt das Herrschaftshaus links liegen und fliegt zu den kleineren Häusern, die rundherum sind. Jupiter hat ja nicht nur so wie wir auf der Erde einen Mond, sondern ich glaube 100 oder über 100 Monde.
Ne, 92 Monde, 92 sind bekannt. Und für die Juice-Mission interessant sind es eben diese galileischen Monde, das sind eben die größten Monde. Das ist eben Io, Europa, Callisto und Ganymed. Wobei jetzt eben Io, der ist am nächsten von Jupiter dran, der ist jetzt eher außen vor bei der Mission, weil er eben auch einfach zu nah dran ist und da sind dann einfach die Strahlungen schon viel zu groß und viel zu stark. Und da kann, also da würde Juice dann auch gefährdet sein, also dass dann zu viel von der Strahlung abbekommt und beschädigt wird.
Welche Strahlung ist die? Kosmische Strahlung? Ganz
Nee, das sind die Magnetfelder vor allem. Also. Und genau, und da sind dann halt einfach, also da passieren halt dann viele Sachen und Ionisierung und das ist dann halt alles dann schon viel zu stark. Also da kann man dann nicht so nah ran. Und Io wird ja auch zum Teil richtig durchgeknetet von den Gezeitenkräften auch und ist eine ganz andere Welt auch als die anderen drei Monde. Aber die drei anderen Monde sind eben, also auf Io ist eben Vulkanismus, der ist eben ganz anders. Und die drei anderen Monde, das sind ja im Eismonde, also die sind ganz anders von der Beschaffenheit. Aber eben jetzt für Juice insofern interessant, weil man da eben Messungen gemacht hat und gesehen hat, dass die offensichtlich unterirdische Ozeane haben. Und das ist jetzt eben das, was man dann hauptsächlich auch untersuchen möchte und sich anschauen möchte.
Man kann ja in die Versuchung kommen, Planeten zu sagen zu diesen Monden, weil die sind ja riesig, oder?
Genau, also es ist eben auch so, dass Ganymed, der größte, der ist also groß wie größer als Merkur und Pluto. Und wenn sie jetzt nicht quasi in der Umlaufbahn von Jupiter wären, könnte man die auch durchaus als Planeten bezeichnen. Ja, also sind fest, ja, und hätten da schon, und Ganymed hat eben auch ein Magnetfeld sogar, also das ist auch einzigartig, ist der einzige Mond.
Quasi Pech gehabt, dass der Nachbar so groß ist, sonst wäre er ein Planet.
Genau, ja. Wobei es ist auch das Interessante, weil dadurch, dass Jupiter so groß ist und die Monde auch so schön um Jupiter kreisen, ist das fast wie ein Minisystem, das man sich da anschauen kann in unserem Sonnensystem. Und im Jupiter als Gasriese kann es dann eben auch noch einmal Erkenntnisse liefern, die wir dann bei Exoplaneten zum Beispiel anwenden können und da dann eben auch nochmal schauen. Und gleichzeitig auch über unser eigenes Sonnensystem Sachen erfahren, die dann eben auch wieder bei uns die Entstehungsgeschichten und nachvollziehbar machen.
Jetzt ist der Start verschoben worden. Du warst in Darmstadt.
Genau, ja, richtig, ja.
Als eben, jetzt kommen wir dahin, als Influencerin eingeladen, um darüber zu berichten. Und der Start, das ist ja sehr befremdlich, da hat es ein Sekunden Zeitfenster gegeben. Wie kann man sich das vorstellen?
Ein Launchfenster, genau, ja, richtig. Ja, wo soll ich anfangen? Warum ich nach Darmstadt gefahren bin oder wie ich dazu gekommen bin?
Genau, fangen wir damit an. Wie wird man eingeladen über einen Missionsstart zu berichten? Weil das können ja wahrscheinlich nicht alle.
Naja, können, also probieren kann es jeder, der sich dafür interessiert. Tatsächlich war es jetzt eben so, dass die ESA quasi ausgeschrieben hat oder halt beworben hat, dass sie eben ein Event veranstalten, das Social Space. Und da konnte man sich jetzt eben, also wenn man jetzt über eine gewisse Reichweite verfügt, beziehungsweise eben Social Media affin ist und da eben in irgendeinem Kanal vertreten ist, konnte man sich da eben bewerben, dass man da dann eben eingeladen wird zur ESA. Jetzt war ich halt mit meinem Podcast zum Beispiel nicht ganz sicher, ob ich da jetzt die Richtige bin, was es eben Social Media betrifft, weil da denkt man ja zuerst einmal an Instagram und TikTok und Twitter. Und da sind wir zwar auch überall vertreten, also Instagram und Twitter eben mit das Universum und auch Cosmic Latte, aber das läuft halt eben eher nebenbei und ist jetzt nicht so groß, weil eben der Hauptfokus natürlich die Podcasts sind. Aber ich bin halt mal mit dem Podcast ins Rennen gegangen und bin dann tatsächlich eingeladen worden. Also es waren dann über 200 Bewerber die sie dort gehabt haben. Und ja, da sind dann eben eigentlich aus ganz Europa, sind dann eben Influencer oder Social-Media-Menschen mit mir dann eben dort gewesen. Und wir haben dann eben wirklich so ein 2 Tage volles Programm gehabt. War sehr spannend. Also wir haben auch Vorträge bekommen. Also wir haben dann eben auch Wissenschaftler, Ingenieure getroffen, durften alle möglichen Fragen stellen. Wir waren bei den Pressebriefings dabei. Also haben wir wirklich total viele Informationen bekommen. Und ja, und Highlight war dann natürlich eben, dass wir bei diesem Raketenstart dabei sein durften, direkt eben bei der ESOC, das ist das Operations Center, weil die Rakete selber ist ja jetzt nicht in Deutschland gestartet, sondern eben in Französisch-Guyana.
Also nicht in Gehweite.
Nein, das war es dann nicht so ganz. Da wird es dann nicht gereicht, ja. Ja, also so bin ich da dazu gestoßen. Jetzt
Influencer, Influencerin, die meisten Menschen stellen sich ja so wie ich das drunter vor, was stereotyperweise transportiert wird, nämlich wenn es Frauen sind, sind es leicht geschürzte Frauen, die gern Schminktipps geben oder andere Sachen verkaufen. Wenn es Männer sind, sind sie aufgepumpt, gern mit bloßem Oberkörper und sagen, wie ein richtiger Mann sie benimmt. Astro-Influencer, Influencerinnen benehmen sich genauso oder anders?
Ich würde mal sagen, dass, also dort jetzt bei dem Event waren natürlich also Astronomie-Enthusiasten und Enthusiastinnen, die halt eben alle über den einen oder anderen, über ihren Kanal halt einfach berichten. Also es waren da, aus Deutschland war auch eine dabei, die eben zum Beispiel einen Videokanal hat, also die macht eben so Social-Media-Videos und berichtet da dann eben immer über physikalische, astronomische Themen. Es waren dann eben auch Astrophysiker zum Teil da, die halt eben nebenbei einen TikTok-Channel betreiben. Also das war dann eben, die berichten halt eben über Astro-Sachen, was sie es halt cool finden und was cool ist. Ja. Und das ist dann natürlich, ich glaube, es ist halt schon natürlich auf einer nerdigeren Ebene, muss man halt einfach so sagen, wie es ist. Ja. Aber es war super nett, also es waren auch wirklich sehr international, also mir ist wirklich gefallen, also es sind Leute aus Frankreich, Spanien, aus Griechenland, Bulgarien gekommen. Aber es waren jetzt eben auch zum Beispiel Leute dabei, die jetzt im ersten Moment jetzt gar nicht so viel mit Astronomie am Hut haben. Es war zum Beispiel aus Marseille ist eine gekommen, die macht Kostüme und Waffen und aber eben auch in Science-Fiction-Richtung. Also ganz was anderes, ja. Aber halt eben auch so diese Nähe ein bisschen dazu gehabt und ja, war halt auch super spannend, ja.
Wenn man sich das anschauen möchte, was da rausgekommen ist von der Mission, wo kann man denn das sehen oder besprichst du das in den nächsten Monaten auf deinem Podcast-Kanal?
Genau, also ich werde es jetzt eben in Cosmic Latte natürlich schon besprechen, beziehungsweise wir haben es schon besprochen und bei das Universum eben auch, ja. Genau, also das ist quasi mein Part of the Deal, dass ich jetzt dann eben in den Podcasts eben über Juice berichte und über die Mission und auch über meinen Ausflug eben dorthin.
Wird die Hausübung kontrolliert?
Weiß ich nicht, vielleicht kriege ich so ein Fleiß-Sternchen. Ich habe ja gesagt, weil die anderen natürlich, die jetzt ihre Social-Media-Kanäle haben, die hatten das alles halt live und die sind jetzt schon fertig. Und ich habe ja gesagt, ja, meine Arbeit beginnt, wenn ich von da wegfahre, weil ich dann die Podcasts erst mache. Und habe dann eben auch Kurzinterviews dort geführt, weil wir eben mit den Scientists auch sprechen konnten. Und werde das dann, also habe das im Cosmic Latte Podcast dann verwendet.
Wenn du sagst, du warst eingeladen, das bedeutet ja Unterschiedliches, je nachdem, wer der Gastgeber ist. Die Lisa Oberzaucher hat den Ig Nobelpreis gewonnen, war eingeladen. Das hat aber bedeutet, sie kriegt den Preis, muss sie aber alle Reisekosten selber begleichen. Mhm. Das war bei dir übernommen oder das war
Nein, ähnlich? Das war natürlich auch, also es natürlich auf Kosten, also auf eigene Kosten die Anreise und die Unterkunft, ja.
Aber was ist denn das für eine komische Einladung?
Naja, aber dafür sind wir dann dort verpflegt worden und ja, du darfst halt zur ESA. Also es ist dann so, also ein Freund hat schon mir gesagt, er würde zahlen dafür, dass er da halt rein darf. Und so. Also ich war im Mission Control, also ich war im Kontrollzentrum.
Dürft man sonst nicht rein?
Nein. Sie haben es auch reingelassen nur unter der Bedingung, so ja, nichts angreifen, also don't touch anything, Hände immer oben lassen, in Sichtweite. So
wie in den Klosterschulen früher, genau. Die Hände außerhalb von der Tuchend.
Genau.
Das war 2 Tage lang.
Ja, richtig. Ja.
Und dann ist der Start ja verschoben worden.
Genau, also es war dann eben, eigentlich wäre der Start angesetzt gewesen für 13. April, wo wir eben dann dort waren. Und es hat auch total, also es lange sehr gut ausgesehen. Und wir saßen dann eben schon in diesem riesigen Raum und hatten da eben schon die Rakete davor. War dann, glaube ich, so 10 Minuten vorm Start und dann ist es aber leider abgeblasen worden, also verschoben worden aufgrund von Gewitter. Also es ist die Region, wo eben dieser europäische Weltraumbahnhof ist das ja. Ist in der Nähe vom Äquator und das heißt, da regnet es jeden Tag. Also da ist wirklich so 100%ige Regenwahrscheinlichkeit. Deswegen können auch die Raketenstarts zum Beispiel nur um 9 Uhr in der Früh Ortszeit stattfinden, weil dann also am Nachmittag ist dann irgendwie überhaupt keine Möglichkeit mehr. Und da war jetzt dann aber trotzdem die Gewittergefahr zu hoch, also dass ein Blitz dann einschlägt. Und
aber was kann denn ein Blitz einer Rakete tun?
Ja, man sollte meinen, so fahrradischer Käfig, im Auto ist man sicher, warum ist das bei einer Rakete nicht so? Funktioniert halt leider nicht so. Also es ist tatsächlich sogar schon einmal, ich glaube 2019 bei einer russischen Rakete war das damals, kurz nach dem Start ein Blitz eingeschlagen, der dann tatsächlich so die Navigationsinstrumente oder sowas beschädigt hat. Also das ist durchaus gefährlich. Ja. Und wenn man da jetzt schon 16 Jahre vorbereitet hat und die soll 8 Jahre unterwegs sein und ich glaube, dann geht man halt lieber kein Risiko ein. Und dann ist es eben verschoben worden. Und interessanterweise kann man das dann eben das verschieben um 24 Stunden. Also es war dann der nächste Termin, dann der 14.04. um 23 Stunden und 59 Minuten verschoben. Und da ist dann aber eben dieses Launchfenster, das hast du eben schon gesagt, ist eben nur eine Sekunde. Also das muss wirklich auf die Sekunde genau starten. Bei anderen hat man halt so eine Viertelstunde oder 20 Minuten so ein Fenster. Kommt aber eben darauf an, wo es hinfliegt. Und bei Juice ist jetzt eben so, eben weil sie auch 8 Jahre unterwegs ist, die Flugbahnen sind dann jetzt eben so berechnet, also die macht ja total viele Vorbeiflüge bei der Erde und bei der Venus und dann kommt es nochmal bei der Erde vorbei.
Also und ist das jetzt in den Wochen, in denen wir sprechen und wo das publiziert wird, ist es noch rund um die Erde unterwegs?
Genau, also es fliegt ziemlich lang eigentlich so bei uns in der Nähe herum, bevor es dann, ich glaube 2029 dann wirklich rausgeht Richtung Jupiter dann erst.
Sechs Jahre lang fliegt sie in der Gegend von der Erde herum? So.
Ja, man kommt drauf an, was man halt Gegend nennen möchte oder was da jetzt so die direkte Nachbarschaft halt ist. Also wie gesagt, das geht ja da zu Venus und dann wieder so zurück. Und das sind durchaus längere Distanzen, aber genauso Richtung direkt Jupiter geht es dann eben erst später. Und diese Berechnung von diesen Bahnen, die muss aber eben so genau sein, dass eben dieses extrem kurze Launchfenster entsteht. Und es ist ja die nächste Annäherung ist nächstes Jahr, ich glaube im August 2024. Da kommt es dann eben zu einer Mond-Erde-Vorbeiflug, einem Swing-By. Und das ist eben so genau berechnet, wenn der nicht funktioniert, dann ist das alles halt und deswegen ist das so genau und deswegen muss das halt alles auch wirklich am Punkt passieren.
Und diese Fly-By- oder Swing-By-Manöver, die macht man tatsächlich, um so viel Schwung zu holen, dass es dann mit Höchstgeschwindigkeit zum Jupiter geht? Oder probiert man während dieser Manöver auch verschiedene Dinge aus und das lieber in Erdnähe?
Sollen sie die Bremse, die Kurven quietschen? Nein, also es ist tatsächlich zum Schwung holen. Es ist eben dadurch, dass man also Treibstoff spart natürlich. Und das ist einfach eine effizientere Art und Weise halt zu reisen, oder Weltraum zu reisen zu machen. Also es ist durchaus üblich, dass man das hier macht. Aber es sind dann natürlich eben, also jetzt auch schon während diesen Vorbeiflügen, so es werden natürlich auch immer wieder Messungen gemacht, Untersuchungen gemacht. Also ich habe eben auch mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die jetzt eben in ein paar Wochen da jetzt schon die ersten Daten dann bekommt, wo sie dann mit ihren Simulationen überprüfen kann, eben ihre ersten Berechnungen auch machen kann. Also da beginnt für sie jetzt dann schon die Arbeit.
Das heißt, man könnte, wenn man sehr viel mehr Treibstoff investieren wollte, könnte man eigentlich viel schneller beim Jupiter sein, aber es wird absichtlich getrödelt, damit es billiger ist vom Treibstoff her.
Ja, man könnte jetzt böse sein und sagen, das ist, weil wir Europäer sind, wir sind immer ein bisschen gemütlicher, weil ja tatsächlich die NASA hat ja auch eine Jupiter-Mission und die Europa Clipper und die starten ja später und kommen früher an als wir. Also
wir fahren quasi mit einem Regionalzug, mit einem 9-Euro-Ticket.
Genau.
Und das geht aber den ICE.
Ja. Ja, eben, also das ist so berechnet worden und so festgelegt worden, dass das halt dann.
Und wenn das zu Venus fliegt zum Beispiel, dann werden da bei der Venus Messungen vorgenommen oder kann das auch fotografieren? Kann das Raumschiff?
Das Raumschiff, ja.
Also die Sonde, aber genau, könnte im Vorbeiflug, könnte die Sonde Fotos machen?
Es hat eine Kamera installiert, also mehrere sogar. Es gibt ja sogar schon Selfies. Also es hat ja schon Selfie-Bilder geschickt. Die ersten Bilder sind schon da, wo man eben sieht, dass er sich von der Erde entfernt, die Sonde. Also es gibt eine Kamera, aber auch eine optische, die Janus-Kamera. Da kann man natürlich schon immer wieder, also wird immer wieder laufend in Untersuchungen auch gemacht. Aber es ist jetzt eben nicht der Hauptfokus, ja.
Janus heißt sie deshalb, so wie man glaubt, dass Janus heißt, das in zwei Richtungen fotografieren kann?
Das weiß ich jetzt nicht, aber das ist wieder eines von diesen lustigen Akronymen, ja, die wir so gerne haben. Genau, weiß ich aber jetzt tatsächlich nicht, wofür Janus jetzt genau steht in der Kamera. Ich schau mal. Nein, ich weiß nur, dass das immer ein optisches Kamerasystem ist.
Ganz grob umrissen, es ist ja, wenn es so eine lange Mission ist mit so viel Ausstattung, aber was ist denn da mit auf der Raumsonde? Was kann man denn letztlich alles untersuchen?
Ziemlich viel. Also JUICE hat ja hat 10 wissenschaftliche Instrumente an Bord, Strahlungsmonitor, Radiointerferometer. Es wird in verschiedenen Wellenlängen auch Untersuchungen machen. Eben, es gibt die Kamera an Bord. Aber dann eben auch recht interessant finde ich GALA. Das ist ein geophysikalisches Instrument. Das ist eben so wie ein, also es ist ein Laseraltimeter, das ist wie ein Radar eigentlich. Und damit soll eben wirklich die Oberfläche erfasst werden von Ganymed hauptsächlich. Mhm. Das ist ja das Hauptziel. Also das Ziel ist einfach auch, dass man die Oberfläche wirklich kartografiert, also es wirklich so ein Mapping veranstaltet, dass man das sieht. Es soll dann aber auch in die Oberfläche rein. Also das Radar geht dann eben bis 9 Kilometer in die Tiefe, in diese Eisschichten hinein. Und eben, dass man da dann eben herausfindet, ob da dann eben flüssiges Wasser ist. Also man hofft, dass man da so auf Wasserlinsen trifft, dass man eben dann sieht, ob da eben flüssiges Wasser schon da ist.
Was trifft man, wenn man eine Wasserlinse trifft? Was kann man sich unter einer Wasserlinse vorstellen?
Ja. Nein, Wasserlinse ist einfach nur quasi, wenn da halt die dicke Eisschicht ist und dann gibt es ja vielleicht so kleine Einschlüsse, wo dann eben Wasser ist.
Also und dann
flüssiges, genau, ja.
Das
so wie eine Luftblase halt.
Absorbiert anders, reflektiert anders und das kann man dann messen.
Genau, ja, eben, ja.
Und die Hoffnung ist, nehmen wir mal an, dass unter diesen Eisschichten nicht nur flüssiges Wasser ist, sondern man möglicherweise sogar Spuren von Leben entdecken kann, oder das könnte die Sonde nicht?
Direkt eben nicht. Also es sind hauptsächlich indirekte Messungen oder eigentlich Ableitungen, die man dann machen kann. Es geht jetzt auch nicht darum, außerirdisches Leben per se zu entdecken. Also man sagt, man entdeckt jetzt Mikroorganismen oder sonst irgendwas, sondern es geht eben hauptsächlich jetzt um die Erfassung und eben auch zu sehen, eben, dass es diese unterschiedlichen Ozeane gibt, aber wie die eben auch sind, ja. Und dass man da dann eben herausfindet, okay, sind das lebensfreundliche Bedingungen? Das heißt, könnte da unter Umständen Leben entstehen? Da kann man das dann eben auch ähnlich vergleichen wie bei uns, die Tiefsee, oder eben auch, ist ja auch bei uns das Leben eigentlich im Wasser entstanden. Und man kennt ja auch diese Unterwasser-Geysire, da ist ja auch immer total viel Leben, obwohl es da eigentlich total heiß ist, da bei diesen heißen Quellen. Und da ist ja auch blühendes Leben eigentlich. Und das soll dann eigentlich auch so ein bisschen verstehen, wie bei uns das Leben entstanden ist. Und dann wollen wir eben auch sehen, okay, sind da vielleicht auch die Lebensbedingungen so freundlich, dass da eben etwas entstehen könnte. Und das ist dann eben auch wichtig für weitere Missionen, dass man da dann einfach schaut, okay, wo können wir weiter schauen, wie dick sind diese Eisschichten tatsächlich? Also man geht davon aus, dass eben diese Eisschichten auf der Oberfläche, dass sie doch ein paar hundert Kilometer dick sind.
Das ist ja doch ordentlich dick. Das heißt, wie würde man da runterschauen wollen?
Das kann man eben nicht. Das sind dann alles so indirekte Messungen, die man eben macht. Also bei Ganymed ist es zum Beispiel auch das Magnetfeld und dass man da aufgrund von dem Magnetfeld und wie sich das verhält und wie sich das eben ist, dass man da auf Salzwasser unterhalb schließt. Also man macht eben so indirekte Kenntnisse eigentlich. Ja, dann sagt, okay, dann muss Salzwasser sein, weil das ist dann wieder, das leitet anders als normales Wasser und dadurch entsteht. Also man will ja auch verstehen, wie dieses Magnetfeld überhaupt, dass das so stabil ist und wie das zustande kommt. Und das kann man sich eben zum Beispiel durch einen Ozean, einen unterirdischen dann erklären.
Wie ist denn das, wenn so eine Mission geplant wird? Vor 8 Jahren und dann geht es noch 8 Jahre dahin. Jetzt 16 Jahre sind in der Technologie ein unfassbar langer Zeitraum. Also das, was vor 8 Jahren modern war oder was man sich vorgestellt hat, was in 8 Jahren auf der Höhe der Zeit sein wird, ist es ja wahrscheinlich nur noch zum Teil. Und jetzt wird man sich ja unter Umständen in den Ohr speisen, dass man vor 8 Jahren nicht gewusst hat, dass man ganz was anderes machen hätte können. Das ist immer das Manko von diesen Missionen, dass die Planungszeit so lang ist, dass man dann, wenn man unterwegs ist, eigentlich viel mehr herausfinden könnte, wenn man denn schneller das machen könnte, was man aber nicht kann, weil die Planungsräume eigentlich so lang sind.
Naja, das ist ein bisschen Hetivari. aber natürlich kann man jetzt, glaube ich, auch nicht beschleunigen. Also tatsächlich sind es ja 16 Jahre schon, das war ja vor 16 Jahren die erste Idee schon.
Da muss ich das ja politisch durchsetzen, das dauert immer.
Ja, eben, genau. Also man braucht ja auch dann natürlich die Finanzierung. Es muss ja dann eben die ganzen Instrumente, die werden ja dann zum Teil ja auch natürlich konstruiert, gebaut und eben für die diversen Studien natürlich dementsprechend angepasst. Aber ja, natürlich kann immer passieren, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob da jetzt ein großer Durchbruch oder sowas bei irgendwas, aber ja, ich glaube, damit muss man da wahrscheinlich ein bisschen leben.
Wenn du sagst, jetzt bei der Mission wird einiges untersucht und man schaut einmal grundsätzlich, kommt die Sonde wieder zurück oder bleibt die dort in der Gegend und stürzt irgendwo ab?
Ja, genau. Also die bleibt dort in der Gegend. Also Juice wird eben auch Vorbeiflüge beim Jupiter zuerst machen, sich dann Europa anschauen, den Eismond, und dann eben Ganymed umrunden und dann bei Ganymed auch in einen Orbit gehen. Also das ist auch eine Premiere. Das ist dann die erste Sonde, die wirklich in einem Orbit um einen fremden Mond ist, also der jetzt eben nicht unser Mond ist, und wird da dann, glaube ich, 8 Monate oder so da seine Kreise ziehen, Messungen machen, und ja, aber dann irgendwann, es geht halt dann der Treibstoff aus und dann wird es in Ganymed stürzen.
Aber mit welchem Treibstoff fliegt die Sonde?
Das weiß ich nicht, wie viel Oktane da getankt hat.
Na, weil er ausgehen kann, weil es könnte ja irgendeine Radioquelle sein, dann geht es sehr lang, oder eben Sonnenenergie genauso, oder ist das dort schon viel zu schwach?
Naja, sie hat ja Solarpaneele, also es sind ja 85 Quadratmeter, und es fliegt ja auch dorthin mit diesen Solarpaneelen. Das ist ja auch so quasi ein, ja, von der ESA quasi ein Statement, dass sie ja eben zum Beispiel nicht Radio, wie heißt das jetzt, also dass sie halt eben Solarenergie nutzen. Mhm. Und ja, aber trotzdem braucht man dann eben immer zu diesen Aussteuerungen oder so, ist es dann halt schon, dass man da irgendeinen Treibstoff braucht, dass man es halt irgendwie steuern kann. Oder das weiß ich jetzt selber nicht so genau. Also,
und deshalb ist die Lebensdauer nicht wie beim Perpetuum mobile endlos.
Genau, wenn man es ist nicht endlos, genau, und irgendwann stürzt die dann einfach rein, ja.
Und kann aber auch viel länger dauern als geplant, oder damit ist es dann auf jeden Fall vorbei? Weil es ist ja manchmal bei Missionen so, dass die viel, viel länger funktionieren, aber im James Webb Space Teleskop ist der Start so gut geglückt, ist erzählt worden, dass es länger arbeiten kann.
Naja, also das Hubble ist ja auch so ein Beispiel. Das ist ja auch schon seit 20 Jahren oder über 20 Jahren in Funktion, und das funktioniert noch immer, und das ist ja auch viel länger als geplant jetzt eigentlich schon. Die ISS ja auch fast.
Ist das so ein Trick für die Geldgeber, dass man sagt, es dauert eh nicht so lang, und dann muss man schon das nächste beantragen, und damit man das Geld fürs nächste auch kriegt, sagt man, dass die Lebensdauer eher ein bisschen weniger lang ist, als man hofft?
Also, naja, das weiß ich jetzt nicht, ob man das so funkelt. Aber da ist es halt tatsächlich so, dass es halt reinstürzen wird. Ja, also das ist einfach aufgrund der physikalischen Gegebenheiten einfach auch so, weil es dann einfach schon in diesem Orbiter ist und da kommt es halt dann nicht mehr weg.
Und gibt es da was zu sehen? Kann man das noch dokumentieren, den Absturz? Oder ist das eh unspektakulär, weil man halt eine Zeit lang immer das Gleiche sieht und dann nichts mehr?
Wie jetzt, ob man das beobachten kann, wie das abstürzt? Oder
genau.
Wie? Also nein, glaube ich nicht, dass man das beobachten kann.
Da gibt es ja Oberfläche, da kann man ja näher kommen, und vielleicht gibt es irgendwas in der Oberfläche.
Es kann schon sein, natürlich, dass wenn die Kameras funktionieren, dass die das dann noch aufnehmen. Ja, also das kennt man ja von zum Beispiel bei den Asteroidenmissionen. Bei DART war das ja jetzt auch so, wo er dann auf den Asteroiden gecrashed ist. Mhm. Und da hat man ja dann auch also wirklich gesehen, wie es immer näher kommt. Und ja, und dann irgendwann fällt es halt dann aus, die Bildübertragung, weil es dann eben aufgekommen ist.
Das wird 2035 sein. Du gesagt, dann wird es vorbei sein, und dann muss aber die Nachfolgemission jetzt schon längst in Planung sein.
Ja, wir haben auch nachgefragt, ob es gibt, aber ich glaube, das ist noch streng vertraulich. Ich glaube, es ist jetzt auch mal der Fokus auf die jetzige Mission natürlich. Es ist halt auch in Zusammenarbeit mit der NASA ja geplant, mit Europa Clipper, die ja da eben auch die Mission haben. Und ja, ich glaube, dass da jetzt einfach ja so viel auch im Gange ist und da eben auch so viel geplant ist, da jetzt mit diesen ganzen, jetzt müssen wir mal diese Flybys passen, muss jetzt mal ankommen und dann eben diese ganzen Untersuchungen, Messungen, Experimente machen.
Eigentlich lustig, dass die NASA-Mission Europa Clipper heißt, weil eigentlich der bessere Name für die Europa-Mission gewesen. Aber wahrscheinlich, weil es zum Europamond hauptsächlich fliegt. Und nur dorthin oder auch zu?
Da weiß ich nichts Näheres jetzt über die Clipper-Mission.
Ganz kurz noch diese Monde, du hast es schon erwähnt, die 4 Monde, Galileo-Monde. Was haben die ursprünglich für eine Rolle gespielt? Das war ja, glaube ich, eine dieser Entdeckungen von Galileo Galilei, die dann endgültig dazu geführt haben, dass man halt feststellen hat können, dass die Erde nicht der einzige Himmelskörper ist, um den anderen Himmelskörper kreist.
Ja, natürlich. Also er hat eben die Monde entdeckt, ja, das stimmt schon. Er hat als erstes eben beobachtet, direkt das Fernrohr. Und natürlich, also das waren ja diese Erkenntnisse, die halt immer unser Weltbild auf den Kopf gestellt haben. Also wenn man dann denkt, früher hat man gedacht, dass wir das Zentrum sind, und dann eben als erstes einmal mit der Erde überhaupt, dass wir um die Sonne kreisen, also sind wir schon mal nicht im Zentrum des Sonnensystems. Und wenn man dann denkt, okay, und dann die Sonne ist aber jetzt auch nicht das Zentrum der Galaxie oder des Universums, sondern ganz im Gegenteil, dass wir wir eben auch nur ja in einem Nebenarm sind von der Milchstraße und dass wir da eigentlich eher so ja im urbanen Viertel sind, ist es natürlich, also das, glaube ich, bedeutet schon viel von der Weltsicht einfach, also dass uns das Menschen einfach einen ja, ganz anderen Platz im Universum gibt, als wie es manche gerne gehabt hätten und wie es nicht ist. Ja.
Deshalb hat es offensichtlich über 400 Jahre gedauert, dass wir diese Monde besuchen fahren,
ja,
weil es so eine Kränkung war, dass die Erde dann immer mehr im Zentrum steht. Jetzt werden da quasi fremde Welten erkundet, soweit wir das halt zusammenbringen mit den Geschwindigkeiten, die Sonden zusammenbringen, mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben. Das Gehirn, das wir zur Verfügung haben, kann sich aber ganz andere Welten ausdenken. Und da kommen wir wieder zurück auf diese Rubrik Science Frames, die du im Universum-Podcast befüllst. Seit kurzer Zeit. Es ist eine Filmrubrik. Worum geht's da genau?
Genau, also da bespreche ich jedes Mal einen anderen Science-Fiction-Film oder beziehungsweise auch ein bestimmtes Thema und schaue mir das dann eben wissenschaftlich an, beziehungsweise betrachte zum Beispiel, wie Astronomen dargestellt werden in Filmen oder diese, wie halt die Rolle der Astronomen oder Astronomen ist, und suche mir dann meistens einen Film aus als Beispiel und bespreche das dann, oder einfach einen Science-Fiction-Film und schaue mir dann eben an, okay, wie ist da jetzt der Connect zur Wissenschaft, wie realistisch ist das, oder ist das absoluter Blödsinn? Hätten die das gerne? Oder wie nah sind wir da jetzt schon dran vielleicht, dass wir da dorthin kommen, dass das realisiert wird? Weil das halt, also ich wollte immer schon so ein bisschen auch die Verbindung halt Film und Wissenschaft, weil ich das immer sehr spannend finde, weil ich ja ein kleiner Filmnerd immer auch bin.
Deine Neigung zu Science-Fiction-Filmen, die hat sie entwickelt über das Studium, aber die hat es schon immer gegeben und die war vielleicht mit dafür verantwortlich, dass du letztlich zu studieren begonnen hast?
Ja, wahrscheinlich eher das. Also Science-Fiction-Liebe war immer schon da. Also die Zeitmaschine, einer meiner Lieblingsfilme als Kind gewesen, also noch der Alte. Ich habe mir dann damals auch mit meinem Klapptisch eine Zeitmaschine gebaut. Also das war immer schon da, das hat mich eigentlich immer schon begleitet.
Wie ist denn da die Trennlinie für dich persönlich? Weil so Marvel-Filme, das ist ja reine Fantasy, tut aber so, als wäre Science Fiction. Okay. Das war ja schon die Antwort. Also damit bist du eher unzufrieden.
Ja, es ist halt reines Unterhaltungskino. Also es ist Popcorn-Kino, das man sich ganz nett anschauen kann. Aber ja, wenn es da dann schon in Richtung dieser Multiversen und das geht, das ist ja gerade sehr, sehr populär, da hört sich halt dann ein bisschen auf natürlich. Ja.
Aber wenn der Iron Man in seinem Anzug mit, weiß nicht, 30G die Erde verlässt, dann wäre eigentlich nur noch der Prime-Man im Anzug drinnen, aber der landet wieder vollkommen unbeschadet. Das stört dich dann schon oder sowas kannst du dann trotzdem noch genießen?
Na, sowas geht dann schon noch. Also ich weiß nicht, vielleicht hat man da halt überall so ein bisschen andere Schmerzgrenzen. Manchmal tut es halt dann schon weh, weil man denkt, ein bisschen hätte man sich schon bemühen können. Bei manchen Sachen denke ich mir dann, ja, okay, gut, wenn es jetzt ja zur Dramaturgie passt oder wenn's, man braucht diesen Stunt, oder bei Iron Man zum Beispiel, da kann man sagen, okay, gut, ich nehme das jetzt einfach so hin. Das ist er, der hat da seinen super Anzug und das funktioniert, soll so sein, ja.
So. Ja, der hat es ja oft eilig, der hat ja nicht 8 Jahre Zeit, um
der war schneller
das Swing-Bice zu machen, sondern der muss ja gleich wieder da sein, weil er ja noch eine Firma hat.
Genau, ja eben, das ist diese Doppelbelastung, das kenne ich ja auch, ja, mit Arbeit und Studium. Ich bräuchte auch so einen Anzug.
Bevor wir wie immer zu Hinweisen, Tipps und Ankündigungen kommen, was den Podcast immer ausgleiten lässt, noch ein ganz besonderes Vorkommnis beim Raketenstart von JUICE. Die Rakete war Ariane-Rakete.
Genau,
und die Sonde heißt JUICE. Oder die Mission heißt JUICE und die Sonde auch.
Ja, ja.
Beides. Nämlich das eine war, dadurch, dass es verschoben worden ist, warst du ja nicht mehr in Darmstadt, sondern hast den Raketenstart ganz woanders mitbekommen, oder?
Ja, das war ein bisschen bitter, weil das wird ewig der Raketenstart sein, wo ich auch noch für sich bei der ESA eingeladen war, wirklich da live dabei zu sein. Und das hat dann damit geendet, dass ich auf der Landstraße am Handy den Raketenstart beobachtet habe, weil ich dann eben schon am Rückweg war von Darmstadt, ja richtig.
Landstraße in dem Fall ist jetzt mitten in Wien, also das ist nicht die Landstraße am Land.
Nein, das war noch eine Landstraße. Landstraße, Landstraße. Ja, ja, genau.
Landstraße,
also,
Landstraße.
Ja, genau, ja. Also ich bin gerade gelandet, ich bin geflogen und bin gerade in Wien gelandet und war dann eben von Schwechat am Weg nach Baden und ja, bin dann rechts reingefahren und haben es dann am Handy angesehen.
Echt? Und weinend vorm Handy, dass du nicht in Darmstadt dabei sein hast können?
Nein, eigentlich gar nicht, weil es war tatsächlich, waren diese zwei Tage so cool und aufregend und dadurch, dass ich eben auch dann diese Führung hatte und mit so vielen Leuten einfach sprechen konnte, war das irgendwie schon, das war für mich schon so greifbar und so toll eigentlich. Und ich habe dann nur gesehen, so, das ist das Kontrollzentrum, da war ich gestern. Ich bin gestern auf diesem Stuhl gesessen und das war dann einfach cool. Und das war dann, es hat für mich total gepasst. Ja. Natürlich wäre ich gerne dabei gewesen, dann noch einmal so diese Atmosphäre da dann ja mitzubekommen, aber war auch so toll.
Ja, ja, du hättest ja dort auch nur Fernsehen geschaut im Wesentlichen.
Ja. Richtig, genau, das ist es ja. Also wir sind ja dort, das war ja am Donnerstag, am Tag davor ja auch so, dass wir eben auch zusammen in einem Raum gesessen sind und auch nur die Übertragung gesehen haben. Also von dem her ist es jetzt so, ist jetzt nicht so viel anders gewesen.
Sehr, sehr viel näher dran und sehr viel liver war ein anderes Lebewesen als ihr in Darmstadt im Kontrollzentrum. Nämlich, wenn das kein Artefakt war, was es aber offensichtlich nicht war, ist ein Faultier kurz vorm Raketenstart ins Bild gerückt.
Ja, und zwar ziemlich fotogen, wie ich finde. Ja, das saß da plötzlich auf der, also zwei, drei Minuten vor dem Start hat man dann plötzlich dieses Faultier entdeckt, das da eben auf der Wiese saß. Ganz unüblich eigentlich für die Tiere. Und das wurde dann aber gerettet. Also es ist dann abtransportiert worden und man hat es in Sicherheit gebracht. Das war ein Happy End, aber ziemlich cooles Fotobombing.
Aber wie kommt der Faultier auf die Wiese in der Abschussrampe?
Naja, es ist ja an und für sich ist das ja ein großes Naturgebiet drumherum. Also es ist die Lage von dieser Abschussrampe ist ja beim Meer gelegen eigentlich, also aus Sicherheitsgründen auch, dass da eben, wenn es eben irgendwas passiert oder sie abstürzt, dass das eben nicht auf ein bewohntes Gebiet oder so passieren kann. Das heißt, dass von der einen Seite ist im Meer und rundherum, glaube ich, sind 700 Quadratkilometer Dschungel mehr oder weniger. Also ja, kann dann schon mal passieren natürlich, dass da.
Die Spaziergänger hat direkt in die Kamera geschaut.
Ja, oder? Das Foto ist super.
Und ist dann sofort Merchandising-Objekt geworden.
Ja, genau. Und das ist dann, also es gibt dann eben jetzt dieses Faultier-Astronauten-Maskottchen. Kann man mittlerweile sogar schon einen Sticker kaufen. Ich finde es ja super. Und es hat ja dann auch gleich diesen Spruch irgendwie so langsam zum Jupiter. Was wieder passend ist, nachdem es ja eh 8 Jahre dauert, die Reise. Also mit dieser Langsamkeit und dem Faultier und so, irgendwie passt das schon, ja. Und es schaut sehr süß aus.
Und damit kommen wir langsam. Ganz langsam. Zum Schluss.
Nur nicht hudeln. Ja.
Zu den Live-Terminen am Anfang. Kravuzzi, Krapuzzi. Sind Bizzi und Designsbusters da? Ja! Und zwar vom 3. bis 7. Mai im Urania Puppentheater in Wien. Da haben wir das Vergnügen, mit Bizzi und Kasperl in der Märchenstadt über Raumfahrt zum Mars zu sprechen. Und weil es dort so kalt ist, gibt's am Ende Eis, streng wissenschaftlich zubereitet. Fast alle Vorstellungen sind erfreulicherweise bereits ausverkauft. Um die wenigen Restkarten zu zählen, reichen mittlerweile die Finger von 2 Händen. Science Busters for Kids, die quasi reguläre Show für Kinder ab 9 Jahre plus minus, spielen wir im Juni wieder, und zwar am 17. Juni im Theater im Park. Auch da gibt's nur noch ganz wenige Restkarten, weshalb wir die Show am 16. September eben dort wiederholen. Dafür gibt es momentan noch genug Tickets, aber auch da läuft der Vorverkauf bereits sehr gut. Also nach dem Sommer wird es eher nur noch wenige Restkarten geben, wenn überhaupt. Die aktuelle Live-Show der Science Busters, die Abendshow quasi Planet B, gibt's zu sehen am 9. und 26. Mai im Stadtsaal in Wien. Dazwischen am 14. Mai in der Kulisse in Wien, am 18.5. in der Werftbühne Karneuburg, am 23.5. in der Hofbühne Tegernbach, tags darauf am 24.5. in Spielberg in der Obersteiermark, im Kultur im Zentrum und am 25. Mai im Schloss Wilton. Das ist dann südlich von Graz. Am 2.6. spielen wir im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf und am 3. Juni kommen wir auch wieder mal nach München. Nachdem die nächste Vorstellung im Lustspielhaus am 20. Mai bereits restlos ausverkauft ist, spielen wir am 3. und 4. Juni 2 Zusatzshows vom Planet B. Und auch da sollte man schnell sein, wenn man uns im Lustspielhaus sehen möchte. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Selbiges gilt für den 22.6., wo wir Planet B im Renitenztheater in Stuttgart spielen, bevor wir am 27. Juni in Wien im Theater im Park die Saison für heuer ausklingen lassen. Alle Informationen und Tickets wie immer unter sciencebusters.at.
Genau, und ich darf jetzt noch Werbung für dich machen, und zwar dein Solo-Glückskatze. Das gibt's auch noch ein letztes Mal vor der Sommerpause, und zwar in München im kleinen Posthof am 23.06. Und hier auch Infos und Tickets unter www.puntigam.at. Ich habe das Stück übrigens schon gesehen, kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht getan hat.
Vielen Dank, ist ja ISA-Schwerpunkt, wie ich gerade sehe, zwischen 20. Mai und 23. Juni, viermal in München. Für alle, die lieber lesen, als uns zuzuschauen, gibt's das Jubelbuch des Einspasters nach wie vor käuflich zu erschwingen. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, im Hansa Verlag erschienen. Wer nicht lesen will und uns nicht sehen will bei einem Auftritt, kann uns aber zuhören, das Jubelbuch. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Man kann es nicht oft genug wiederholen, dieser Tage, wo Technologieoffenheit so daherkommt, als sei es was Sinnvolles in dem Zusammenhang, wie es verwendet wird. Dieses Hörbuch ist im Hörverlag erschienen. Thomas Leubel hat für uns gelesen, schon das dritte Mal ein Hörbuch für uns gelesen, weil er das nämlich sehr, sehr gut macht. Und dazwischen kommen auch ganz wenig wir vor. Seit Oktober 2007, also fast so lang wie es die Science Busters gibt, gibt es uns auch wöchentlich als Radiokolumne auf Radio FM 4. Und deine Podcasts laufen natürlich weiter, beziehungsweise du wirst weiterhin im Universum-Podcast sein. Ja. Und Cosmic Latte gibt's auch. Und da wird die Hausübung abgeliefert nach dem Ausflug zur ESA, zum Raketenstart. Hast du schon zweimal über JUICE gesprochen. Am 25. April in Das Universum hast du über die Mission gesprochen. Da hat's keinen Science-Fiction-Film in Science-Frames gegeben, sondern eben eine ausführliche Berichterstattung aus Darmstadt. Und in Cosmic Latte, deinem eigenen Podcast, am 27. April. Beides kann ich ebenso empfehlen. Sehr interessant. Und am 27. April war das gleichzeitig die letzte Folge mit Theresa, die Ausgabe, bei der die ESA besonders gut zugehört haben wird. Und am 25. Mai, nachdem er einmal im Monat kommt, gibt es dann Cosmic Latte erstmals in der neuen geheimnisvollen Besetzung.
Genau.
Alle Links, Hinweise, Studien, was immer wir erwähnt haben im Podcast, findet sich zum Nachschauen. Hoffentlich alles in den Shownotes. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich auch können und auch werden. Also alles muss da oft zusammenpassen. Bitte an podcast@sciencebusters.at, wenn es ein Mail ist, oder über Instagram, Facebook. Und wer mag, kann auch gerne ein Audio-File schicken. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die uns bei der Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Mitstarten und Cosmic Latieren und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke, Eva Pech, für die saftigen Auskünfte.
Gerne.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
Tschüss.